und herzlich willkommen zu unserem Podcast, zur dritten Folge unserer Reihe Sammeln und Senden. Ja, letztes Mal haben wir uns unterhalten über das Thema Sammeln, die Menschen, die sich sammeln. Und heute haben wir uns wieder versammelt. Das klingt jetzt sehr feierlich, Basti. Du weißt schon, auf was es rausläuft. Der Basti und ich. Herzlich willkommen, Basti.
Hallo zurück, Manfred. Schön, dass ich da sein darf. Ein drittes Mal jetzt schon. Hoffentlich nicht das letzte Mal.
Ja, ich vermute, dass wir noch ein bisschen was vor uns haben. Heute geht es ja um das Thema Senden. Wir beschäftigen uns mit der Urgeschichte und sind jetzt speziell schon bei Genesis 11 angelandet, bei der Geschichte vom Turmbau zu Babel.
Sogar schon in der zweiten Hälfte.
Genau. Und da ist natürlich die Frage, die Menschen haben damals ziemlich viel bewegt. Basti, was bewegt dich?
Was bewegt mich? Das ist wieder dieselbe Frage wie am letzten Mal. Ja, ich erinnere mich so ganz dumpf. Ich freue mich einfach aufs Wochenende. Vieles ist jetzt geschafft und einfach mal Ruhe zu haben, Pause zu machen. Für die Leute, die es nicht wissen, ich mache gerade eine Ausbildung an der evangelischen Missionsschule unter Weisach. Und unser neuer Jahrgang ist vor circa einem Jahr, vor einem Monat gekommen. Und da haben wir jetzt am Wochenende einen Gästetag. Da sind herzlich die Familien und Freunde des ersten Jahrgangs eingeladen.
Okay.
Und die begrüßen wir da. Und das ist immer ein Riesenfest. Es gibt immer super leckeres Essen. Es ist einfach schön. Darauf freue ich mich.
Das klingt gut. Gewusel auf dem Gelände der Missionsschule.
Ja, es darf auch gerne mal ein bisschen Gewusel sein, gerne mal viel los sein. Manfred, was bewegt dich? Frage ich jetzt mal so ganz frech zurück.
Tja, also letztes Mal haben wir uns ja unterhalten über das Thema Lebensmitte, Mittelpunkt des Lebens. Und da war ein Lied, das wir angesprochen haben.
Ja.
Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Mich bewegt so ein bisschen die Musik. Also du siehst, ich habe hier ein schönes rotes E-Piano stehen in meinem Podcast-Studio, in meinem Büro. Und da setze ich mich immer mal wieder dran und spiele, weil das für mich so ein Ausdruck ist, wo ich abschalten kann, wo ich meine Mitte finde, wo ich zur Ruhe komme, wo ich mich mit dem beschäftige, was ich empfinde und mir dann manchmal auch im Spielen klar werde, warum ich empfinde, was ich empfinde.
Das heißt, die Finger werden schön bewegt, aber im Kopf wirst du doch dann eher beruhigt.
Da geht ziemlich viel ab. In den Fingern natürlich, ganz klar, aber natürlich noch mehr noch gedanklich, emotional, gefühlsmäßig. Da passiert schon ziemlich viel an Bewegung. Und das ist eigentlich ganz gut, weil ich auf diese Weise viele Dinge verarbeiten kann und manches auch ertragen kann, was so an Dingen passiert, an Krisenmomenten in dieser Welt passiert. Das Lied »Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben« ist so ein Lied, das war eines der ersten Lieder, die ich auf dem Klavier überhaupt gespielt habe. Ich mache das erst seit etwa 4,5 Jahren oder so.
Das hast du mir erzählt, aber das mit dem Lied wusste ich noch nicht.
Ja, so habe ich dann mit dem Lied »Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben« eine ganz spezielle Geschichte. Denn es war dann tatsächlich eigentlich das erste Lied, das ich bei einem Bühnenprogramm dann auch mit dem Klavier gleich begleitet habe, bei dem Bühnenprogramm Emotion. Und war ein bisschen experimentell. Die Pia Rölle, die damals mitgespielt hat, musste da einiges ertragen von meinen Experimenten. Aber hat dann irgendwann funktioniert und heute klappt das ganz gut. Von daher habe ich mit dem Lied doch eine ganz eigene und auch sehr persönliche Geschichte, die für mich irgendwie wichtig ist und mir gut tut.
Ja, ich habe auch noch eine ganz kurze Geschichte, halte ich mich ganz kurz und knapp. Das erinnert mich nämlich auch ein bisschen an mich. Ich habe nämlich auch angefangen, Gitarre zu spielen, weil ich unbedingt ein Lied spielen konnte, Morgenstern. Damit meine ich nicht das von Rammstein, sondern auch das christliche von Albert Frey.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du dir das was sagst. Nee,
das kenne ich nicht.
Wir haben das früher in der Jugendgruppe gesungen und mein größtes Ziel war einfach, das sie zu können. Und dann konnte ich es irgendwann von den Akkorden her, weil halt auch mit Apparé-Akkorden. Und dann habe ich auch gesagt, das reicht jetzt mit Unterricht.
Ja, und dann?
Ja, jetzt spiele ich immer noch ein bisschen vor mich her, aber witzig, dass wir einfach denselben Grund haben. Wir haben beide ein schönes Lied gehabt und wollten das einfach können und haben es auch geschafft.
Ja.
Ja, ja, apropos bewegen. Heute wollen wir zum Thema Senden übergehen.
Senden, das klingt nach Bewegung.
Nach mehr als nur ein bisschen Bewegung sogar.
Ja.
Ich würde sagen, ich lese einfach mal den Text vor, um genau, den es heute gehen soll.
Ja. Mhm.
Das ist dann 1. Mose 11, Vers 5 bis 9, wer es selber mal zu Hause nachlesen möchte. Der Herr kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten. Eine Stadt mit einem Turm. Da sagte er, es ist offensichtlich, sie sind ein einziges Volk und sprechen nur eine Sprache. Und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass ihnen künftig nichts unmöglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Los, steigen wir hinunter und verwirren ihre Sprache, dass keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr die Menschen von dort aus über die ganze Erde und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Deswegen gab meine Stadt den Namen Babel, Verwirrung. Denn Jahwe, also Gott, hatte dort die Sprache der Menschen verwirrt und sie von diesem Ort aus über die ganze Erde zerstreut.
Oh, eine schöne Geschichte.
Schöne Geschichte.
Jetzt wird's ernst. Das sind so die Krisenmomente des Lebens, die hier zur Sprache kommen. Nach der Idylle, wo sich alle schön gesammelt hatten, eine Sprache, sich verstanden.
Da war schon ein bisschen märchenhaft.
Vielleicht sogar blind verstanden. Schöne Erfindungen und Entdeckungen hervorgebracht haben, so diese Bauwerke, ja, Steine brennen, nicht mit Mörtel, der ausgewaschen werden kann, zu bauen, sondern mit Teer, mit Erdharz zu bauen, das viel stabiler, viel standfester ist.
Dann auch diese Gemeinschaft, diese Heimat.
Ja, gutes soziales Miteinander. Und jetzt wird's knackig. Also ich bin an dem Wort Babel hängen geblieben.
Babel?
Babel, ja.
Warum Babel?
Ja, wegen Babbeln. Kennst du das, das Wort
ja.
Babbeln?
Ja, ja, ja. Das sagt man auch bei uns zu Hause, nicht nur hier.
Ja.
Ich bin aber schon tatsächlich viel früher hängen geblieben. Ich meine, Babel, ganz unten im Text.
Ja, jetzt warte mal. Mit dem Babbeln verbinde ich nämlich, ich weiß nicht, vermutlich kennst du auch Leute, die so richtig babbeln.
Ja, ich zum Beispiel.
Ja, du redest ja meistens auch sinnvolle Dinge, aber ich kenne auch Menschen, die sich einfach den Mund fußlich reden oder anderen die Ohren blutig schwätzen, weil sie so rege Wortschwelle auf einen loslassen und immer nur babbeln und babbeln.
Ja, Manfred, dann kennst du mich einfach noch nicht gut genug. Wenn du mich gut kennen würdest, wüsstest du auch, das tue ich ab und zu gerne.
Ah, okay. Kann ja noch werden. Genau. Ja, also da bin ich hängen geblieben und das ist das echt so ein Krisenmoment. Da wundert mich nichts mehr. Ja, da würde ich auch dann abhauen. Aber jetzt sag du, was war dein Aufhänger?
Schon im ersten Satz kommt es. Der Herr kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten. Eine Stadt mit einem Turm. Dass der Herr herabkam, ja, also ich stelle mir das so vor, oben ist Gott und er kam runter auf die Erde. Aber wenn ich mir dann überlege, sie wollten einen Turm bauen, der bis in den Himmel geht. Und dann heißt es ein paar Verse später, und der Herr kam herab. Hört sich ja schon fast nach einem kleinen Armutszeugnis an, oder?
Es klingt so ein bisschen nach Ironie.
Ja, wie groß kann dann der Turm gewesen sein? Also viel größer als 3 Meter hört sich dann für mich irgendwie nicht an.
Was steckt da drin? Da steckt ja drin, dass die Menschen eine Idee hatten, wir machen was ganz besonders Großes.
Und denken natürlich dann auch, sie wären die Besten.
So, genau. Und dann kommt da so ein Perspektivwechsel. Jetzt wird aus Gottes Sicht gewissermaßen gesagt, ups, was ist das da für eine Stecknadel? Ich muss mal runtergehen und gucken, was die machen. So ungefähr.
Ja, als ich das herausgefunden habe, dachte ich, das wirkt so ein bisschen so, wenn man noch ein Kind ist und so in der ersten Klasse und sich dann eine 10-Klasse anguckt, dann schaut man mit riesengroßen Augen nach oben und denkt, boah, so groß will ich auch mal sein, der ist ja riesig. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann ja aus der Schule mal raus ist ein paar Jahre und sich dann einen 10-Klässler anguckt, dann wirkt das vielleicht doch gar nicht mehr so groß. Und wenn ich mir dann noch ein Kind angucke, das wirkt ja auch winzig dann im Vergleich. Mhm. Vielleicht, um sich mal so ein bisschen Relation vorzustellen. Und dann noch, wenn man auf eine Ameise runterguckt, das ist ja wirklich winzig. Vielleicht fühlt sich Gott dann so ein bisschen, er guckt runter und sieht da seine kleinen Ameisen vor sich hinbauen. Mhm. Kann man das vielleicht so vergleichen?
Das könnte man vielleicht, ja. Geht schon in die Richtung. Die Frage ist für mich, was könnte helfen, um diesem Irrtum nicht aufzusitzen. Diesem Irrtum, ich mache was und habe das Gefühl, es ist das Größte, Beste und Schönste. Es reicht bis an den Himmel. Mhm. Wir sind die Stars.
Ich glaube, da muss man mal ein bisschen geerdet werden.
Und wie geht das? Runterfallen von der Turmspitze, oder? Gibt es da eine Möglichkeit, die weniger schmerzhaft ist?
Ich weiß nicht, ob es vielleicht weniger schmerzhaft ist, aber ich glaube, der Text liefert uns schon seine Antworten von ganz alleine.
Ja, genau, aber die Antwort ist bereits in dem drin, was wir jetzt bereits schon angeguckt haben, wo du gesagt hast, Gott kommt runter. Es findet ein Perspektivwechsel statt. Das ist das Geniale, was diese Geschichte macht. Sie zeigt zunächst mal die Stadt, das Miteinander, die Situation aus der menschlichen Perspektive. Und dann nimmt sie einen Perspektivwechsel vor und zeigt das Geschehen aus Gottes Perspektive. Und das ist die Kunst. Kriegen wir das hin in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserem menschlichen Miteinander, dass wir einen Perspektivwechsel vornehmen und damit unser Werk und unser Machen und unser Tun, unser Sein mal mit anderen Augen sehen.
Du verlangst ganz schön viel von mir.
Ich verlange viel von dir. Ich verlange sogar, dass du dich nochmal erinnerst an dein Campingplatzpraktikum im Sommer.
Ja.
Dort lädt man als Team der Kirche unterwegs so schön hinterm großen Zelt.
Ja, in schönen Wohnwägen.
Niemand sieht einen. Es gibt nur Menschen, die einen hören, die so hinter der Wand neben dem großen Zelt leben. Die kriegen alles mit, die sind fast live dabei. Ich frage mich oft und stelle auch die Frage immer wieder den Teams, überlegt mal, was sehen die Leute? Mit welchen Augen nehmen die das Team der Campingkirche wahr? Wenn man als Team, wenn man als Gruppe lebt, zusammenlebt, dann entsteht da so eine Eigendynamik. Ja. Man fühlt sich wohl, es ist alles prima, es gibt schöne Regeln und Listen und noch mehr Listen und alle machen so ganz brav mit und ordnen sich da der Leitung unter. Und es ist alles wunderbar, man versteht sich und liebt sich und mag sich und liegt sich täglich in den Armen.
So natürlich.
Ungefähr. Jetzt ein bisschen übertrieben, also nur ganz leicht.
Quatsch.
Ja. Was sehen die Campinggäste? Um richtig einschätzen zu können, was man als Kirche unterwegs, was man als Campingkirche tut und bewirkt, muss man immer wieder einen Perspektivwechsel vornehmen. Was sehen die Leute? Wie sehen die uns? Wie nehmen die uns wahr? Was nehmen die wahr?
Ja.
Und wie kann das auf sie wirken? Wirkt das abstoßend oder einladend? Finden die das lustig oder skurril? Macht es denen Lust zu kommen oder schreckt sie das ab?
Ja.
Perspektivwechsel ist mega wichtig, das immer wieder und immer wieder zu üben, zu lernen. Das steckt in der Geschichte drin.
Ja.
Und jetzt ist natürlich Gottes Perspektive, die noch mit reinkommt. So hoch hinaus wollte ich gar nicht. wir müssen trotzdem auch das in Blick nehmen, was sieht Gott? Auch das ist cool, dass diese menschliche Geschichte fragt, was sieht Gott?
Ja, Gott bringst mich ganz viel zum Nachdenken gerade, Manfred. Ich weiß auch gar nicht, was ich antworten soll.
Ist doch super, mach mal, sag mal.
Also ich glaube erstmal, jeder kann sich, glaube ich, in die Lage hineinversetzen. Auch die Leute, die nicht bei Kirche unterwegs immer ein Praktikum gemacht haben. Ich meine, man kann sich ja immer versuchen zu hinterfragen, wie nimmt die Stadt einfach unsere Kirchengemeinde wahr oder unsere Gemeinde.
Ja, das ist super, dass du das ansprichst. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, viel zu wenig Beachtung findet in den kirchlichen Gremien, Gruppen, Kreisen. Man igelt sich ein, man fühlt sich wohl in seinem Grüppchen. Ja, es kommen immer weniger und es kommen immer die gleichen. Aber logisch, schon Jesus sagte, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind. Also, wir sind sogar noch fünf. Das ist ja super. Was will man denn? Ja,
ja, aber ich glaube, ein sehr gutes Beispiel hier in Unterweisach, wo die Missionsschule ist, für die Leute, die Unterweisach nicht kennen. Unterweisach ist ja eine kleine Stadt, ungefähr 4.000 Einwohner.
Also Unterweisach hat so 4.500.
4.500,
genau. Weißer im Tal 7.500.
Genau, genau. Und es kommt immer noch ab und zu vor, dass Menschen fragen, was denn eigentlich die Missionsschule ist und dann aber eher so ein, ja, schon so ein Vorwissen mitbringen, was jetzt nicht unbedingt das Richtigste ist, denn wir werden oft verwechselt mit einem Kloster. Manche Menschen unter Weisach leben hier jahrelang neben der Missionsschule und denken, sie haben im selben Ort ein Kloster stehen und die machen ja nichts Gescheites, sondern sind den ganzen Tag am Beten und sonst am nichts machen. Da sollte man sich vielleicht auch selber mal hinterfragen, okay, was vermitteln wir für einen Ort, für ein Bild an den Ort, an die Stadt? Es heißt jetzt nicht, dass wir was falsch gemacht haben, aber vielleicht muss man auch einfach mal ein bisschen selber hinterfragen und mal einfach einen Perspektivwechsel einbringen, wie du es sagst.
Ja. Was sehen die Leute, wenn sie auf das Gelände kommen? Und tatsächlich, das kirchliche Leben ist schon ein Thema, ja. Und wenn man sich heute Gedanken macht, wo Kirche hin will, was Kirche von der Aufgabe hat in der Gesellschaft, da ist es schon auch wichtig, was nehmen die Menschen wahr von unserer Kirche am Ort? Wir hocken in unseren Mauern, hinter unseren Mauern drin, schließen die Türen zu, wenn wir Gottesdienste feiern. Kirche im öffentlichen Raum findet ja kaum statt. Und nee. So. Also, es ist schon ein spannendes Thema, Perspektivwechsel. Und jetzt hier, da nimmt einer Gottes Perspektive ein, bei diesem Wunderwerk, das die Leute da anstreben. Was sieht Gott? Er sieht, sie sind ein Volk und sprechen eine Sprache. Und jetzt haben sie ein Werk begonnen, da wird ihnen ja künftig nichts unmöglich sein. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken.
Hört sich eigentlich wie ein Traum an, oder?
Das klingt jetzt ein bisschen bedrohlich.
Findest du bedrohlich?
Ja, also dass Gott sich in seiner Existenz bedroht fühlt oder in seiner Macht, in seinem Ansehen, in seiner Bedeutung bedroht fühlt, oder?
Ja, guck mal, wie unterschiedlich man den Text lesen kann. Ich habe gerade gedacht, es ist nichts, künftig würde nichts unmöglich sein. Ist ja super, dann werden wir wahrscheinlich auch keine Kriege haben, weil wir uns so gut verstehen. Dann werden wir technologisch super Fortschritte haben und immer weiter uns entwickeln und natürlich nur ins Positive. Und es wird einfach alles gelingen. Wir haben weniger Sorgen. Aber jetzt, wo du das sagst, ich glaube, man kann das vielleicht auch ein bisschen anders lesen oder sollte vielleicht ein bisschen anders lesen.
Also ich sehe das schon so ein bisschen, das Bedrohliche drin, also dass Gott sich da irgendwie in seiner Rolle bedroht fühlt und sich dann überlegt, weil im nächsten Satz ist ja dann die Ansage, steigen wir hinunter, verwirren wir ihre Sprache, dass keiner mehr den anderen versteht. Er bringt diese Menschen, die so friedlich und in einem offensichtlich guten sozialen Miteinander zusammenleben, die eine Idee haben, ein Ziel haben für ihre Stadt, durcheinander.
Ja.
Verwirrt sie.
Da könnte man ja direkt mal ganz provokant fragen, was hat denn Gott gegen so ein gelingendes soziales Miteinander? Findet er gute Gemeinschaft schlecht? Sollen wir keine Gemeinschaft mehr miteinander haben? Müssen wir uns jetzt aus dem Weg gehen?
Was hat er gegen Erfindungen, gegen den Kulturwandel? Was hat er gegen große Bauwerke? Hat er was dagegen, dass Menschen sich Namen machen? Apropos Namen machen, wie ist es eigentlich mit berühmten Predigern und so, die Koryphäen der christlichen Szene?
Da gibt es ja doch die ein oder andere mittlerweile.
Bricht man da auch mal eine Sprachverwirrung oder so, das ein bisschen zu erden, runterzuholen. Nee, also ganz im Ernst, ja, deine Frage ist völlig berechtigt. Was hat Gott dagegen, was die Menschen hier tun? Was ist Gottes Problem?
Vielleicht, das ist mir nämlich nach unserer letzten Folge aufgefallen, war es auch schon in der letzten Folge nicht alles ganz so schön, was wir gelesen haben, auch wenn es sich erstmal gut anhört. Aber wir haben ja das gesehen, es wurde mit Ziegeln gebrannt und Ziegel wurden genommen, Mörtel, quasi Teer. Das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen. Wenn ich mir jetzt so die Exodus-Geschichte angucke, wo das Volk Israel in Ägypten gefangen ist, wo sie als Sklaven gehalten werden und für die Ägypter arbeiten müssen und immer schneller arbeiten müssen, heißt es natürlich auch, sie müssen Ziegel brennen und das immer schneller und immer mehr und wurden da richtig versklavt. Und wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen führt, hört sich das vielleicht doch nicht mehr ganz so schön an. Gibt es da vielleicht auch einfach eine negative Seite, die nicht direkt so offensichtlich ist, aber ich denke mir, ich bin ehrlich, ich denke bei Arbeit oft an Spaß. Ich hatte das Glück, ich habe sehr oft Arbeiten machen dürfen in meinem Leben, die einfach Spaß gemacht haben. Ich hatte immer ein gutes Miteinander mit meinen Arbeitskollegen. Und darum habe ich das da so rein interpretiert. Aber wenn ich jetzt mal hinterfrage, war das so gut?
Also das heißt, es könnte sein, dass Gott hier das Problem sieht. Da ist ein diktatorisches Herrschaftssystem. Einer bestimmt, alle müssen nach seiner Pfeife tanzen. Und dann fragt der vielleicht noch, ihr macht das doch gerne, oder?
Dann antwortet man natürlich mit Ja.
Mit dem drohenden Zeigefinger, oder? Ihr macht das doch gerne. Also, dass da tatsächlich angesprochen wird, es gibt diktatorische Herrschaftssysteme. Es gibt auch in kleineren Systemen ist das ja, das ist nicht nur ein Problem von Staaten bis heute, ja, sondern auch in kleineren Gruppen, wo einer das Zepter schwingt und alle müssen nach seiner Pfeife tanzen. Also das Thema Ausbeutung, Versklavung, Unterjochung, dass das eine Rolle spielt, dass Gott hiermit ein Problem hat. Und diese Turmbaugeschichte, sie versammeln sich, sie haben eine Idee, sie haben ein Ziel, ist nicht nur eine schöne, friedliche Geschichte, sondern das könnte dahinter stecken, die Erfahrung der Menschen, einer unterjocht andere.
Ja.
Und die müssen, und er gibt den Takt vor, in dem die dann Ziegel brennen müssen. Du hast die Sklaverei in Ägypten angesprochen.
Ja.
Da könnte man auch die Assyrer nehmen, die zu der Zeit unterwegs waren dort und so. Also das könnte tatsächlich ein Thema sein. Aber ich glaube, es gibt mehrere Probleme, die Gott hat mit dem, was hier passiert.
Ja, dann nennen wir doch noch mal eins.
Es ist diese Hybris der Menschen.
Was ist Hybris? Ich glaube, das Wort muss man vielleicht noch mal erklären. Das versteht nicht jeder auf Anhieb.
Das ist die Selbstüberhebung, die Überheblichkeit über andere. Wir, unsere Gruppe, wir sind die Größten. Wir sind die Champions und die anderen sind alle die Loser, die Verlierer. Ja. Wir sind die Gewinner, die anderen die Verlierer. Und die Verlierer zahlen, ja, weil die Gewinner zählen und die anderen zahlen.
Also kann man vielleicht so ein bisschen sagen, man weiß nicht unbedingt über seinen rechten Platz, den man so in der Gesellschaft hat, in der Ordnung.
Genau. Also diese Überheblichkeit steckt ja drin, in dem wir machen uns einen Namen, wir werden bedeutend. Sodass alle uns beachten, vielleicht auch bewundern, das könnte drinstecken. Dieses sich sammeln hat eine positive Seite, aber möglicherweise auch die andere Seite, dass andere Menschen ausgegrenzt werden. Wenn man eine Gruppe hat von Menschen, die so toll miteinander auskommen, die sich toll verstehen, dann sind da oft auch Menschen im Umfeld, die ausgegrenzt werden, die so zu diesem Ja, das alle jubeln, ein kleines Aber haben und dann werden die schnell ausgegrenzt. Also auch das ist ein Thema, das hier drin steckt.
Aber dann, wenn ich mir noch so angucke, die Urgeschichte im Allgemeinen, wie es überhaupt anfängt, wie es beginnt, wenn wir da wirklich an die ersten Seiten in der Bibel gehen, fällt ja direkt auf, es heißt, unser Auftrag quasi als Mensch erstmal das Ebenbild Gottes, was wir, glaube ich, in der ersten Folge schon mal angesprochen haben. Und dann aber auch geht hinaus und bevölkert die Welt.
Füllt die Erde, ja.
Füllt die Erde, du hast es sogar noch wörtlich.
Ja, und bebaut und bewahrt die Erde. Also auch dieser Schöpfungsauftrag, dieser Gestaltungsauftrag, genau.
Ja. Bauen haben wir hier zum Glück auch, aber irgendwie nur an einem Ort.
In der Tat, ja. Genau.
Also die Hälfte wurde schon mal erfüllt.
Ja, also das heißt, du siehst, dass Gott wahrnimmt, die Menschen folgen nicht ihrer Bestimmung, sondern sie kuscheln sich zusammen, sie ballen sich zusammen an einem Ort. Und seine Idee war ja, die Erde zu füllen, zu bebauen, zu bewahren.
Ja.
Die Bestimmung vernachlässigen. Darauf müssen wir nochmal zurückkommen, finde ich. Da habe ich nämlich noch eine Idee. Aber meine nächste Überlegung ist nämlich noch eine ganz andere, das mit der Sprachverwirrung. Wie ist die Geschichte zu verstehen? Ich habe nämlich den Verdacht, dass die Geschichte keine Geschichte ist, die in dieser Chronologie, also in dieser Reihenfolge so passiert ist.
Naja, also ich habe jedenfalls noch nicht diesen Turm gefunden auf der Erde. Ich weiß es nicht.
Ja, es gibt schon so Theorien, wo dieser Turm stehen könnte. Es gab ja dann mit Babylon auch so eine Stadt und so. Babylon. Ah. Ja. Aber egal. Ich glaube, dass die Geschichte beschreibt, was ohnehin Fakt ist. Also dass hier Menschen erzählen, was sie wahrgenommen haben und was sie wahrnehmen. Sie nehmen wahr, dieses Sammeln, dieses Zusammenkommen, das dann unterschiedliche Folgen hat, darüber sprachen wir, ja. Von der diktatorischen Herrschaftsweise bis hin zur Hybris, zum andere Ausgrenzen oder die Bestimmung vernachlässigen, wenn man sich da irgendwo kuschelt, Kompromisse eingeht und nicht mehr dem folgt, was einem aufs Herz gelegt ist, was die Geschichte beschreibt, was ohnehin Fakt ist. Menschen sammeln sich und Menschen zerstreuen sich. Nach einer Phase, wo man sich gut versteht, gibt es manchmal dicken Streit.
Ja, das kommt oft vor.
Man spricht dieselbe Sprache, aber man versteht sich nicht. Man hat denselben Stallgeruch, aber versteht sich nicht.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, da an der Missionsschule, ihr seid ja Kloster, ist vorhin gesagt, ist da immer alles super?
Natürlich, Manfred, ist alles super. Wir haben nie Streit, ich glaube, es gibt nie Konflikte, es gibt nie Probleme. Wir leben quasi den Traum. Nee, Quatsch, Spaß beiseite, natürlich gibt es Probleme. Ich glaube, es gibt keine Gemeinschaft, in der es keine Probleme gibt. Und wenn es mal kurz keine Probleme gibt, dann erfreut man sich einfach dran. Aber man kann, glaube ich, gewiss sein. Man findet wieder welche. Ich glaube, davon kann sich wirklich keine Gemeinschaft freisprechen. Und das ist ja auch nicht automatisch schlecht. An Problemen kann man gegenseitig wachsen. Man muss nur versuchen, miteinander zu kommunizieren und sich gegenseitig zu verstehen, Bedürfnisse zu verstehen, Bedürfnisse zu erkennen und diese auch zu äußern.
Ja, ja. Also, dass die Geschichte, das war ja mein Ausgangspunkt, dass die Geschichte beschreibt, was ohnehin Fakt ist. Man muss Vokabeln lernen. Griechisch. Vokabeln musst du lernen. Ich habe das auch mal dürfen. Damit man die andere Sprache sprechen kann und besser verstehen kann. Man muss sich hineinfühlen, hineinversetzen in jemand anderen, um ihn wirklich zu verstehen. Oder ob man ihn dann wirklich versteht, ist immer ja noch die
ganz
Frage.
Frage.
Ja, genau. Also diese Erfahrung, Menschen verstehen sich nicht. Die Folge, man zerstreut sich, man trennt sich, man zieht auseinander und geht weg vom anderen. Ich glaube, dass diese Grunderfahrung in dieser Geschichte erzählt wird und Raum findet.
Ja, das hört sich ganz stark auch für mich danach an. Es ist wieder was ganz Urtypisches einfach an dieser Geschichte,
genau,
was das Menschsein ausmacht.
Ja. Wovon hängt eigentlich gelingendes Leben und auch ein gelingendes Miteinander ab?
Ich glaube, das hatten wir schon so ein bisschen in der letzten Folge angesprochen, auch mit dem Lied, was du erwähnt hast. Wir brauchen eine Mitte. Wir brauchen was, was uns zusammenhält, was uns wichtig ist, wofür wir uns auch einfach treffen. Manfred, was ist bei dir in der Mitte?
Für mich ist die Mitte, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um Menschen miteinander zu versöhnen, miteinander auf den Weg zu bringen. Und dass Menschen, obwohl sie unterschiedlich ticken, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Arten des Lebens haben, sich trotzdem respektieren und trotzdem gut zusammenleben können.
Mhm.
Weil Jesus jedes und jeden geliebt hat, gleichermaßen, und wertschätzt. Das finde ich in den neutestamentlichen Geschichten.
Ja.
Und das zieht sich im Grunde dann auch durch die Weltgeschichte durch, ausgehend von Jesus, von dieser Menschenfreundlichkeit Gottes.
Ja.
Das müsste die Mitte sein, finde ich.
Und dieser Jesus, der die Mitte ist, lesen wir auf jeden Fall in den Evangelien, ist auch nicht nur an einem Ort rumgedümpelt, nicht nur in Nazareth, sondern er ist durch ganz Israel gegangen. Er hat quasi das Senden, glaube ich, ein bisschen ernster genommen, als wir jetzt in der Geschichte haben, in der Turmbaugeschichte. Er ist rausgegangen zu anderen Menschen. Er hat versucht, die Menschen zu verstehen und ist auf sie zugegangen.
Spannend finde ich, was dann auch draus gemacht wurde in den Kirchen. Aus dieser Sendung Jesu.
Ja.
Da wurde ja oft auch so eine verordnete Einigkeit gemacht. Mhm. Also so nach dem Motto, bei uns gilt aber, bei uns muss man aber. Es sind manchmal ausgesprochene Regeln, Viel schlimmer sind noch die unausgesprochenen Regeln, die unausgesprochenen Erwartungen, die man hat in so einer Gruppe, auch in einer kirchlichen Gruppe.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Dieser verordnete Zwangszusammenhalt auf der Basis von Regeln und Vorschriften, die irgendwie akzeptiert sind. Kirchengesetze. Da gibt es ziemlich verrückte Sachen.
Die sind alle wichtig und relevant, Manfred.
Ja, du liebst die Ironie, Basti. Das ist super. Das mag ich an dir. Und man merkt es auch sofort. Also Regeln, die das persönliche Leben von Menschen betreffen und zum Teil ganz massiv eingreifen in das, was Menschen denken, tun, glauben und leben wollen. Ja. Und ich finde, dieser verordnete Zwangszusammenhalt hat nichts mit dem Evangelium zu tun, hat nichts mit dem zu tun, was Jesus eigentlich in die Welt gebracht hat und wozu er dann auch selber sich aufgemacht hat und Menschen gesandt hat. Ich glaube, dass Jesus den freien Zusammenhalt, den inneren Zusammenhalt über Grenzen und Unterschiede hinweg will. Aus einem inneren Antrieb, aus Glaube, aus Hoffnung, aus Liebe heraus, dass so ein Zusammenhalt Gott gewollt ist. Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist das Zentrum, das ist die Achse.
Schön gesagt, Manfred, du hast jetzt ein paar Minuten am Stück geredet.
Oh, stimmt.
Wenn du das jetzt nochmal kurz zusammenfassen könntest, kriegst du das hin? 3 Sätze für die gerade ein bisschen eingeschlafen sind beim Zuhören.
Was? Gibt's doch gar nicht. Alles, was ich jetzt gesagt habe, in 3 Sätzen zusammenfassen.
Wir haben gehört, Glaube, Liebe, Hoffnung, ganz wichtig.
Weil Jesus uns dazu gesandt hat, geschickt hat und auch geschickt gemacht hat. Ja, begabt hat.
Das war doch eine schöne Zusammenfassung.
Ja, okay. Reicht dir das schon? Perfekt. Dann lassen wir das mal so, ja. Und jetzt war das noch mit der Sendung. Ich habe dich vorhin nämlich unterbrochen. Du hast da angesetzt mit Jesus macht sich auf den Weg.
Jesus macht sich auf den Weg. Jesus geht durch ganz Israel. Jesus begegnet Menschen. Jesus will Menschen begegnen. Jesus will nicht wie in der Turmbaugeschichte nur an einem Ort sein und dort bleiben. Nein, er will in die Welt rausgehen und in der Welt was verändern. Wenn ich jetzt wieder an unsere Kirchen so denke, wie sieht das bei uns aus? Ja, sonntags morgens um 10 Uhr Gottesdienst, montags vielleicht noch eine Jugendgruppe, mittwochs eine Jungschar, aber alles so in unseren Kirchengebäuden. Gehen wir eigentlich noch irgendwie groß raus in die Welt? Verbreiten wir uns auch oder bleiben wir eigentlich auch so in unseren Kreisen? Also gerade wenn man sich die Mitgliedszahlen anguckt der Landeskirchen in Deutschland, egal ob katholisch oder evangelisch, beide Zahlen gehen zurück. Ich glaube, letztes Weihnachten war das erste, wo wir unter 50% hatten der Menschen in Deutschland, die zu einer der großen Kirchen gehören in Deutschland. Und dann ist die Frage, woran liegt's? Klar, die ganzen Skandale will ich nicht außen vor lassen, aber ich glaube, wir dümpeln auch alle so ein bisschen in unseren eigenen Teichen rum. Ich glaube, damit nehme ich mich selber auch ganz doll mit ins Boot. Ich nehme das Senden vielleicht nicht ganz so wörtlich. Ich bin, glaube ich, im Moment eher beim Sammeln. Kennst du das, Manfred? Geht's dir manchmal genauso? Hast du auch das Gefühl?
Nein. nee, ich bin schon eher drauf gebürstet, auch zu gucken, immer noch zu gucken, was ist meine Bestimmung? Wozu fühle ich mich bestimmt? Sammeln ist sicher auch immer wieder wichtig, um sich persönlich, um sich selbst zu sammeln. Steckt ja auch was Wertvolles drin in dem Wort, ja, dass man sich nicht zerstreut, sondern auch sammelt, um auch mit anderen zusammen sich zu sammeln und zu gucken, was ist unsere Bestimmung. Ich weiß nicht, ob wir das schon scharf genug hatten. Ich glaube, das Problem an dieser Turmgeschichte, an dieser Turmbaugeschichte ist nicht, dass die Leute sich gesammelt haben, sondern dass sie ihre Bestimmung verloren haben.
vergessen haben vielleicht.
Vergessen haben oder vielleicht auch hinten angestellt haben, weil sie von einer Idee beseelt waren, die sie umsetzen wollten. Also Perspektivwechsel ist immer wieder notwendig. Was ist meine Bestimmung? Wozu bin ich bestimmt? Wozu sind wir bestimmt als Kirche? Man könnte auch sagen, was ist unsere Berufung? Das ist jetzt auch so ein altes, krasses Wort. Aber wer einen Beruf ausübt, hat ja auch eine gewisse Berufung. Und wenn man den leidenschaftlich und gerne und fröhlich ausübt und mit Spaß und Freude ausübt, dann kommt man ja der Berufung schon ein bisschen näher. Also was ist die Bestimmung? Wie kann ich meine Bestimmung erkennen? Und wie kann ich sie umsetzen?
Manfred, du reißt gerade Riesenthemen auf.
Ach so.
Das ist super viel, was mir jetzt dazu im Kopf rumschwirrt. Ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern geht, aber da hängt ja echt einiges mit dran. Ich glaube, für die Menschen in der Geschichte haben wir schon eh mal festgehalten, Bestimmung, die Erde untertan machen, bevölkern.
Also bebauen und bewahren finde ich ein schönes Wort.
Hört sich schön an.
Ja, das mit dem Untertan, das hat so eine gewisse Komponente. Die hatten wir in unserer ersten Folge, genau. Bebauen, bewahren füllt die Erde. Bestimmung. Aber ich habe dich unterbrochen.
Red ruhig weiter.
Passt, ja. Ich liebe ein ganz bestimmtes Bibelwort. Also ich liebe viele Bibelworte, aber in dem Zusammenhang,
das hoffe ich.
In dem Zusammenhang bleibe ich an einem Bibelwort hängen. Es stammt von Jesus. Von ihm wird überliefert im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 16. Wer nachgucken will, wer auch lesen will, was dort, wo dieser Satz eingebettet ist. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Punkt. Das finde ich ein genialer Satz, oder? Ist doch voll krass.
Super genial. Gar keine Frage. Riesenthemen, die der ja mitbringt.
Ich ahne schon.
Könnte man ja fast schon eine eigene Folge zu machen.
Du willst das Ganze vertagen.
Wenn ich mir so unsere fortgeschrittene Zeit schon angucke, ich glaube, wir sind jetzt schon fast bei 40 Minuten. Das soll ja noch ein Podcast sein, der unterhält und nicht so langwierig geht.
Nicht nächtelang bindet. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sollten darüber nochmal ein eigenes Gespräch führen.
Finde ich ja.
Basti, lass uns nochmal kurz checken, worum ging es jetzt in dieser Folge?
Ja, ich glaube, es war ziemlich viel auf einmal und durcheinander. Ja. Aber
na, durcheinander nicht, das war ganz genau. Aber okay, also, ja, hier Sprachverwirrung. Gell?
Nee, kurze Zusammenfassung. Ganz kurz, ja. Ich glaube, was wir festhalten können, was wichtig ist, Perspektivwechsel. Das haben wir direkt am Anfang der Geschichte. Wir sind nicht mehr beim Menschen, sondern bei Gott. Gott kam herab.
Gottes Perspektive einnehmen. Wie sieht Gott die Welt? Wie betrachtet Gott unser Tun, unser Lassen, unser Dasein?
Dann haben wir, Gott hat Bedenken. Gott sieht irgendwie, dass das vielleicht nicht ganz so gut und schön ist, wie es sich eigentlich anhört. Dass es vielleicht nicht nur so ein harmonisches Miteinander ist beim Arbeiten, sondern dass da vielleicht auch ein bisschen Diktatur herrscht, dass da ein bisschen Sklaverei herrscht, dass die Menschen arbeiten müssen, dass sie immer schneller arbeiten müssen, immer mehr. Und dass es vielleicht auch nicht unbedingt gerade der Sinn der Schöpfung ist. Ja. Dann haben wir Manfred.
Er steigt herunter, verwirrt die Sprache. Wo ich sage, die Geschichte beschreibt, was Fakt ist, was Menschen wahrnehmen. Es gibt verschiedene Sprachen und es gibt Menschen, die dieselbe Sprache sprechen und sich trotzdem nicht verstehen. Also Menschen, die sich zerstreuen. Und damit steckt hier drin, dass Gott quasi dafür sorgt, dass die Menschen wieder ihrer Bestimmung folgen, also die Erde zu füllen.
Bewahren und bebauen.
Und bebauen, bewahren, das hofft man dann, dass da auch ein bisschen was passiert, genau. Achtsamkeit und nachhaltiger Lebensstil. Und dann sind wir eben bei der Frage nach der Bestimmung gelandet. Und wo wir gesagt haben, wir reden da mal noch drüber.
Sehr gerne.
Um einfach auch unsere Mission zu entdecken. Mit euch zusammen.
Mit euch zusammen, das ist das Wichtigste.
Jo, Jetzt haben wir die Kurve gekratzt, Basti.
Noch gerade so die Kurve gekriegt.
Ja. Ja, ganz herzlichen Dank dir für deine Zeit, für das Gespräch, für die Gedanken.
Wie immer danke ich dir, dass ich hier sein darf, einfach die Zeit mit dir zu verbringen, gemeinsam voneinander zu lernen und zu hören.
Ja, das ist cool.
Ich glaube, wir sind beide Menschen, die haben nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen, sondern lernen beide im Moment noch voneinander.
Ja, und wir schöpfen immer aus dem Topf des anderen.
Genau.
In diesem Weisheitstopf, genau.
So ist
Vielen
das.
Dank auch euch da draußen fürs Zuhören, fürs Dabeisein.
Fürs gerne. Durchhalten.
Oh ja, genau. Und gerne dürft ihr uns auch euer Feedback geben. Am einfachsten per Mail an manfred.zoll@icloud.com. Kurze Mail und wir freuen uns auf eure Reaktionen, Anregungen, Rückmeldungen. Jo, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende, frohe Tage, bleibt gesund und behütet. Basti, auch du. Tschüss, mach's gut.
Auf Wiedersehen, wir sehen uns. Ciao, ciao.